Moment Kulinarium.
Da haben wir einige Jahrgänge Sassicaia, ein Kultweingut aus der Toskana. Der Ausgabepreis von Sassicaia
aktuell
150
oder?
Ungefähr.
Ja, 120 bis 150.
Ja, und es gibt einen Jahrgang 1985. Das ist sozusagen auch der Jahrgang, der die Legende von Sassicaia begründet hat. Der ist nicht unter 1500 Euro zu kriegen. Ist ein einziger Jahrgang, hat es nie wieder gegeben.
Ein tiefer Altbaukeller in Wien-Landstraße. Die Adresse steht nirgendwo. Dort befindet sich ein Weinlager, das sich erheblich von dem üblicher Weinhändler unterscheidet. Jüngere Jahrgänge sucht man vergebens. Abseits des normalen Weinmarktes gibt es einen zweiten für reife und besonders gesuchte Weine. Alexander Bachel ging der Frage nach, was die alten Flaschen in den Weinkellern denn so wert sein können, wer wie damit handelt und welche unglaublichen Preise ein Dreiviertel-Liter Wein bisweilen erzielen kann.
Wir kaufen möglichst trinkreife, hochwertige Weine an. Einerseits von privaten Weinsammlern und Weinliebhabern, aber auch aus Vinotheken, Restaurants und von anderen Händlern in Österreich und durchaus auch international an. Und verkaufen diese dann wieder an Weinliebhaber, Weintrinker und Weinsammler.
Markus Inzinger, 42, hauptberuflich in der IT-Branche.
Und beschäftige mich wahrscheinlich seit meinem halben Leben mit dem Thema Wein.
Sein Geschäftspartner in Sachen Wein ist Clemens Riedl, 48, ursprünglich auch aus der IT-Branche.
Leidenschaftlicher Weintrinker und seit 4 Jahren sind wir gemeinsam Weinhändler auch.
Die Idee trägt das Unternehmen auch gleich im Namen. Trinkreif.
Die Grundlage eigentlich für unser Geschäft ist, großer Wein braucht Zeit, um sich zu entfalten. Und wir leben leider, oder jetzt in dem Fall für uns Gott sei Dank, in einer Zeit, wo man sich keine Zeit mehr nimmt, um zu warten. Und daher wird Wein viel zu jung getrunken. Das ist das, was man heute in der Vinothek kauft, was man im Restaurant auf der Karte kriegt. Und wir versuchen im Prinzip den Leuten diese Zeit zurückzugeben, indem wir reifen Wein anbieten können, der dort ist, wo er sein soll.
Abseits des Ad-Hoc-Kaufs von Weinen aktueller Jahrgänge in Weinläden und Supermärkten bedienen auf einer zweiten Schiene spezialisierte Händler Kunden, die höherwertige Weine nicht selber aufheben können oder wollen. Oder noch mehr davon begehren.
Wir haben vor 2 Jahren einen Weinhandel gegründet für reife Weine, für besondere Weine, nicht für das 0815, sondern wir wollen das anbieten, was uns schmeckt und das wollen wir unseren Kunden auch verkaufen.
Bernd May, 54, empfängt gemeinsam mit seiner Frau Andrea, 45, zum Interview in einer Altbauwohnung in Wien-Hietzing. Beide betreiben die Firma May Wines. Der Weinkeller ist an einem ungenannten anderen Ort.
Meine Frau und ich, wir sammeln seit über 20 Jahren Wein und dabei bin ich noch ein Spätberufener, weil bis zu meinem 35. Lebensjahr bin ich Rallye gefahren und bin Rallye-Staatsmeisterschaft gefahren und habe null Alkohol getrunken und mit meiner Frau gemeinsam haben wir ein Hobby gesucht, das war damals der Genuss und damit auch der Wein und seit 20 Jahren haben wir einen eigenen Keller, sammeln und vor 2 Jahren hat sich beruflich was getan und dann haben wir uns gedacht, machen wir doch unsere große Leidenschaft, abgesehen voneinander, zum Job.
Bis 2017 war Bernd May im internationalen Bankwesen tätig. Der Anstoß zur Weinliebhaberei kam von seiner Frau Andrea, die seit geraumer Zeit bei der Marketing- und PR-Agentur Wine & Partners arbeitet, die das Thema Wein schon im Namen trägt.
Also bei meinem ersten Date mit Bernd habe ich einen Wein bestellt und Bernd hat ein Cola bestellt. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Aber Gott sei Dank hat sich das dann in den nächsten Monaten gelegt und ich konnte ihn tatsächlich auf die Schiene des Weins bringen.
Und da hatten wir am Anfang das Problem, dass wir mit einer Flasche 2, 3 Tage ausgekommen sind und die Flasche quasi früher oxidiert ist, als wir sie ausgetrunken haben, weil ich so wenig getrunken habe.
Das Verhalten in Sachen Wein hat sich inzwischen gründlich geändert.
In Österreich lieben wir reife, weiße Wachauer. Aber die findet man gar nicht so leicht, deswegen ist das Angebot hier noch relativ dünn. Dort, wo wir zurzeit unsere Stärken haben, sind bei französischen Weinen. Das ist vor allem Bordeaux, das ist aber auch die Burgund und teilweise auch das Rhontal, weil meine Frau und ich große Liebhaber von Syrah-Weinen sind.
Während man aktuell die 2018er, 17er oder 16er in den Weinregalen des Handels findet, geht es den Mais und ihren Kunden um ganz andere Jahrgänge.
Für uns jung ist zum Beispiel, wenn wir Weine aus den 2000er Jahren anbieten. Wir bieten Weine an bis in die 70er, manchmal in die 60er hinein und das Gros unserer Weine liegt zwischen 82 und 2000.
Man nennt dieses Segment des Weinhandels Sekundärmarkt, weil die Weine im jugendlichen Stadium schon einmal verkauft wurden und nun nochmals gehandelt werden. Die Quellen, von denen Händler wie MyWines oder Trinkreif ihre Waren beziehen, sind unterschiedlich. Markus Inzinger und Clemens Riedl.
Viele Leute, die sammeln, kaufen halt einfach auch zu viel ein und möchten sie dann von einem Teil trennen, weil sie der Weingeschmack über die Jahre oder durchaus auch Jahrzehnte ändert. Und dann wird ein Teil von der Sammlung eben abgestoßen oder die ganze Sammlung.
Ich glaube, man kann beim Weinkäufer wahrscheinlich drei Typen unterscheiden. Jemand, der Wein kauft, um in unmittelbarer Nähe zu trinken. Dann gibt es den Sammler. Und den Sammler gibt es in unterschiedlicher Art und Form. Ob jemand Briefmarken sammelt oder Uhren sammelt zum Zeitpunkt des Kaufes, geht es nicht darum, was passiert mit dem gesammelten Produkt, sondern man möchte es haben. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das ist der Investor. Und das ist sicher neu in den letzten 20 Jahren. Wein ist mittlerweile eine Assetklasse, die anerkannt ist sozusagen, dass es Leute gibt, die so viel Geld haben und sagen, ich lege etwas in Wein an. Oft auch Leute, die diesen Wein gar nicht selber im Haus haben und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder kaufen. Die stellen ihr Kapital zur Verfügung. Wir haben mehr mit Sammlern zu tun, die die Leidenschaft für den Wein mit uns teilen und die auch nicht mit Gewinnabsicht den Wein angekauft haben, die ihn einfach gesammelt haben. Das ist schon eine sehr eigene Spezies, die es auch unter den Weinliebhabern gibt, das haben zu wollen.
Doch nicht alle, die Wein im Keller haben, liegen in der Einschätzung seines Wertes richtig. Bernd May?
Die meisten Menschen, die keine Liebhaber sind, haben meist nicht das Wertvolle. Wir bekommen viele Anfragen, wo Leute sagen, wir haben 10 Flaschen, wir haben 20, wir haben 50 Flaschen geerbt. Die schicken uns dann die Liste oder ein Foto oder man besucht manchmal solche Keller. Und in vielen Fällen haben die Leute einen Durchschnittswein, der dann auch schon zu alt ist, weil nicht jeder Wein ist für die lange Lagerung geeignet. Und diese Weinkeller, wo die großartigen Dinge drinnen sind, die wir gerne anbieten würden unseren Kunden, die kommen aus Kellern, wo eigentlich ein Profi, nämlich ein Liebhaber dahinter war, der selber viele Jahre gesammelt hat und es dann vielleicht vererben musste, weil er nicht mehr dazu kam, alles zu trinken. Aber das ist jetzt nicht zufällig, dass da irgendein Wein plötzlich ein Vermögen wert ist und niemand wusste davon. Manchmal ist es so, dass die Hinterbliebenen überrascht sind, was man ihnen dann anbietet für den Keller. Und der Wein ist wie ein Commodity, das ist ein Preis und das kann man festmachen, wenn die Flasche im guten Zustand ist, kann man den auch sehr gut definieren und damit auch einem Nichtwissenden ein durchaus faires Angebot machen.
Die aktuell günstigste Flasche bei MyWines ist ein 1998er Montus aus der französischen Region Madiran und kommt auf 27 Euro. Mit dem höchsten Preis ist ein 1993er Romanée Conti vom gleichnamigen Weingut gelistet. Da geht es um 18.000 Euro.
Also unter 100 Euro sind keine Liebhaberweine. Nicht, dass ein Wein unter 100 Euro nicht wertig ist, aber dort, wo die Liebhaberschaft, wo die Nachfrage wirklich beginnt, ist 100 Euro plus. Manche Weine gehen dann in die Tausende. Manche Weine kosten sogar 10.000, 15.000 Euro. Aber dort hat sich der Preis dann mittlerweile losgelöst von der Qualität. Und wenn jemand die Erwartungshaltung hat, ein Wein um 2.000 Euro muss doppelt so gut schmecken wie ein Wein um 1.000 Euro, der irrt. Dem ist nicht so. Der ist einfach gesuchter. Und es gibt Weine, die kosten 15.000 Euro. Und ich kann daneben einen Wein um 300 Euro stellen, der gleich gut schmeckt. Was aber weder für den einen noch gegen den anderen spricht. Wenn man aber manche Weine trinken möchte, wenn man manche Autos fahren möchte, wenn man manche Opernsänger hören möchte, muss man bereit sein, manchmal absurde Preise zu zahlen. Und das ist auch bei diesen super teuren Weinen so. Aber man bekommt schon sehr gute Weine, eben auch unter 100 Euro.
Zur Frage, welche Weine vier- und fünfstellige Summen kosten, später. Zur Frage, nach welchen Kriterien Markus Inzinger und Clemens Riedl von Trinkreif ihr Portfolio zusammenstellen, jetzt.
Wenn wir spüren, dass Leute Wein aus Investmentgründen gekauft haben und verkauft haben, dann sind wir in der Regel eher zurückhaltend. Weil letztendlich wir ja in einem Wettbewerb sind mit dieser Person, wer die Wertsteigerung des Weins realisieren kann. Während der Sammler, für den steht im Vordergrund, wenn er sich von den Weinen trennt, die er mit Herzblut gesammelt hat, ist fast das Wichtigste mal, dass das jemand bekommt, der das weiterhin würdigt und schätzt. Und wenn die Weine 10 Jahre liegen, dann ist in der Regel die Wertsteigerung groß genug, dass für den Sammler was übrig bleibt und für den Händler.
Was doch aber durchaus einige, die den Wein aus Wertsteigerungsperspektive einkaufen, unterschätzen, ist, dass es natürlich im Verkauf doch immer wieder erhebliche Transaktionskosten gibt, weil verkauft man den Wein dann an einen Händler, braucht er natürlich einen Abschlag, um was zu verdienen. Verkauft man den Wein über Auktionshaus, ist der Erlös nicht sicher. Also so einfach ist dann der Wein für viele Menschen auch nicht handelbar. Und er muss natürlich auch unter perfekten Bedingungen gelagert und gekühlt werden und versichert in der Regel, wenn es was wert ist. Und was wir auch oft sehen, ist, dass viele Leute glauben, nur weil der Wein alt ist, ist er wertvoll. Und das ist halt einfach ein Irrtum.
Da werden schon kuriose Dinge angeboten. Ja. Also wir haben ja letztens wieder eine E-Mail gekriegt, dass jemand eine 30 Jahre verrunzelte Wodkaflaschen und irgend sowas wie ein Äquivalent zu einem roten Storch und nur zwei andere Flaschen und die waren also, das hast du in dem E-Mail gespürt, ja, wie dort jemand die glauben, die sind kurz vorm Lottogewinn. Ja, also sie vermuten, ja, dass das wertvollste Sachen sind und ob wir ihnen ein Angebot machen können. Und da muss man natürlich immer schon ein bisschen mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Würde antworten, damit die Leute das irgendwo auch verstehen und verkauft, dass sie keinen Schatz im Keller gefunden haben.
In der Regel finde ich, ist es so, dass der Wein, der zu dem Zeitpunkt des Ankaufs schon verhältnismäßig teuer war, der gewinnt da an Wert. Und heutzutage bei den ganz, ganz großen Weinen dieser Welt, sei es jetzt aus Bordeaux oder Burgund oder durchaus auch Deutschland, Neue Welt, wo auch immer, ist es ja oft eine Frage, kriege ich überhaupt eine Zuteilung dieser Weine, kann ich die überhaupt kaufen? Weil die Menschen, die sich eine Flasche Wein um 3.000, 5.000, 10.000 Euro oder mehrere davon leisten wollen und können, für die ist es ja keine Frage der Kapitalbindung, sondern nur eine Frage, wie viel kann ich denn bekommen?
Mit Investment kennt sich Bernd May von MyWines als ehemaliger Banker aus. In Sachen Wein ist die Sache wie bei allem. Man muss viel wissen, wenn man spekulieren will.
Wenn diese Privatperson ein Weinliebhaber ist, wenn der sich ein gerüttelt Maß intensiv damit beschäftigt, dann macht das unter Umständen durchaus Sinn, weil er erstens Händler kennt, wo er Weine auch zu vernünftigen Preisen kaufen kann, wo er weiß, was er kauft. Wenn jemand sich nicht damit beschäftigt, würde ich davon abraten. Beim Weinkaufen als Investment gibt es ja mehrere Dinge. Das Wichtigste ist einmal der Einkauf. Wenn ich schon zum Einkauf den falschen Preis bekomme, na, dann kann ich mal 5-6 Jahre warten, um nur den überteuersten Preis zurückzuverdienen. Das Zweite ist, was ich kaufe. Nicht jeder Wein steigt. Und auch nicht jeder Wein von einem gesuchten Weingut steigt jedes Jahr. Es gibt gravierende Jahrgangsunterschiede. Die Winzer mögen das natürlich nicht, weil die möchten ihre Weine natürlich jedes Jahr zu einem tollen Preis verkaufen. Aber in schwachen Jahren, wo die Weine nicht reif werden, wo zu viel Sonne war, zu wenig Sonne, zu viel Regen, schmecken die Weine nicht so gut. Und wenn man genau in dem Jahr beginnt zu investieren, hat man Weine, die nicht so stark steigen, die in vielen Fällen dann nach 10 Jahren sogar unter dem Einstandskurs sind und man hat keinen Gewinn dabei. Auf der anderen Seite, gerade in den letzten Jahren ist zum Beispiel die gesuchten Bordeaux-Weine, das gesamte Burgund ist dramatisch im Preis angestiegen. Da haben wir selbst Weine vor Jahren um 120 Euro gekauft, die heute 300, 400 Euro wert sind. Nur, die Frage ist immer als Investment, wie viel haben wir davon gekauft? Diese Weine kann man nicht im Normalfall palettenweise kaufen. Und wir freuen uns, wenn wir jetzt von manchen Weinen 5-6 Flaschen haben. Aber wie ökonomisch relevant ist das? 6 Flaschen. Aber als Investor müsste man ja von diesen Weinen 100, 120 Flaschen, eine Palette kaufen. Und bei vielen Weinen bekommt man diese Palette nicht oder nicht zu diesem Preis. Gerade im Burgund und im Rhonetal sind die Mengen gering. In Bordeaux schaut es ein bisschen anders aus. Da produzieren die Weingüter, die großen Weingüter, 200, 300, 350.000 Flaschen. Also da kann man schon ein gerüttelt Maß investieren.
Daher belegen die berühmten Weine aus Bordeaux immer einen erheblichen Teil des Angebots am Sekundärmarkt für Wein. Markus Inzinger und Clemens Riedl von Trinkreif.
In Bordeaux sind die Weinpreise vor allem 2009, 2010 noch einmal extrem angestiegen, was interessant ist, weil das ja durchaus nach oder mittendrin in der Finanzkrise eigentlich war. Da waren die Preise enorm hoch und die Weine wurden auch gut verkauft, vor allem nach Asien, Russland zu dem Zeitpunkt.
Es hat natürlich damit zu tun, dass die Geldmenge in den 5% der Reichen der Welt absurd mehr geworden ist. Und natürlich wir Neureiche jetzt mal völlig wertfrei in Regionen haben wie Asien, China etc. und dort Aufholbedarf ist. Ja, ich glaube, dass wir auch sehen, dass Menschen, die dort zu Reichtum kommen, schauen, mit welchen Dingen wollen wir uns umgeben. Man braucht ein Schiff, man braucht die Autos, man geht in tolle Restaurants essen, man muss Europa besuchen, braucht natürlich auch einen Weinkeller. Da gibt es ja dann die absurden Situationen, dass die teuerste Flasche Wein bestellt wird von der Karte und es kommt der Cola dazu. Weil die Trinkkultur gar nicht da ist, aber es ist einfach ein Statussymbol und es gibt einfach für die teuersten Produkte eine erhöhte Nachfrage. Das sehen wir ja nicht nur im Weinbereich, sondern ich bin immer wieder überrascht, dass die Leute vor einem Geschäft anstellen in der Wiener Innenstadt, um Handtaschen zu kaufen.
Und dort eine Stunde warten, bis sie überhaupt rein dürfen und dann dort um 50.000 Euro einkaufen. Ich würde es lieber in Wein ausgeben.
Auch im Kunstmarkt, glaube ich, haben wir ähnliche Entwicklungen gesehen.
Eine Zeit lang war es so, dass manche Weingüter, unter anderem Lafite Rothschild, in China so stark gesucht waren, weil wenn man jemanden bestechen möchte oder den Highest Level sich bedanken möchte, musste es Chateau Lafite sein. Die haben dann in Europa alle schlechten Jahrgänge von Chateau Lafite gekauft, um jeden Preis, weil der Asiate hatte die Jahrgangsdifferenz nicht im Kopf. Da war wichtig, dass das Etikett schön ist und Chateau Lafite oben steht. Und das ist auch wieder abgeebbt. Erstens hat sich das Politbüro dort geändert und man wusste dann nicht mehr, wie man bestechen sollte. Und plötzlich hat man auch bei den Lafite-Preisen gesehen, wie die deutlich zurückgekommen sind. Aber immer noch wird ein Großteil des Marktes und des Preises für diese High-End-Weine durchaus in Asien festgesetzt. Zurzeit läuft gerade der Zug durchs Burgund. Die Preise verdreifachen, vervierfachen sich für manche Weine. Manche Weine werden wir wahrscheinlich in Zukunft ganz selten trinken. Wenn man sich anschaut, Chambertin von Amand Rousseau 2016, das Ding kostet eine Normalflasche 0,75 Liter 3.500 Euro. Macht man das auf?
Bernd May von May Wines. Und nun zu einem anderen Weingut aus Burgund, dessen Name immer dann fällt, wenn es um die allerhöchsten Preise geht. Nur wenige haben davon je getrunken. Bisweilen legen Weinliebhaber für eine Flasche zusammen, um wenigstens ein paar Schluck machen zu können. Der Name fiel zuvor schon. Romane Conti, das war der mit den 18.000 Euro. Clemens Riedl und Markus Inzinger erklären das Phänomen.
Also die Domaine Romane Conti ist das legendärste Weingut der Welt. Unter Kennern ist es ein Weingut in Burgund mit zwei Monopollagen, also Weinberge, die nur von diesem Weingut bewirtschaftet werden und die auch einen jahrzehntelangen Track Record haben, dass sie wirklich galaktisch tolle Weine produzieren. Und es sind halt viel zu wenig, weil die Weingärten viel zu klein sind für das, was die ganze Welt trinken will. Und diese Weine kosten im Grunde genommen heute trinkbar zwischen 1.000 und 15.000 Euro pro Flasche.
Und der Preisunterschied, der doch ein Faktor 15 ist bei den unterschiedlichen Weinen, die das Weingut produziert. Und ob das wert ist oder nicht, das ist sowieso aus meiner Sicht sinnlos, weil wert ist das, was Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das hängt mit Angebot und Nachfrage zusammen. Und der Burgund hat halt als gesamte Region im Vergleich zu der Nachfrage, die es gibt, einfach viel, viel zu wenig Wein. Und auch dort ist nicht alles großartig, aber die Dinge, die großartig sind, das sind halt einfach extrem teuer.
Interessant ist ja, wenn wir über Investment reden und über Wertanlage, dass das ja jetzt von der Flasche auch hier mittlerweile in die Weingärten gegangen ist. Nachdem es ja schick wurde, für Milliardäre Weingüter zu besitzen, manche sind dadurch auch vielleicht welche geworden, sind ja die Weingärten, wenn sie verkauft werden, das ist ja unfassbar. Wenn man das umlegt auf den Weinstock, ja, dann reden wir ja hier mittlerweile von fünfstelligen Preisen, ja, die für einen Weinstock bezahlt werden. Und ich habe unlängst einen interessanten Bericht gelesen, dass das sehr nachteilig ist dafür, was früher passiert ist, dass zwischen den einzelnen Weinbauern einfach Zeilen getauscht worden sind, Gärten ein bisschen getauscht worden sind. Das macht halt niemand mehr. Ja? Weil wenn Sie sich vorstellen, das sind zwei Zeilen mit 100 Weinstöcke und das ist 2 Millionen Euro wert. Also da passieren Dinge auch, wo Geld Auswirkungen hat, das ganz natürliche Mechanismen, die wichtig sind für den landwirtschaftlichen Betrieb oder wie sie Dinge entwickeln, einfach nicht mehr möglich sind.
Gleich fällt der Begriff Sortimentskiste. Das ist eine gemischte Kiste mit verschiedenen Weinen des gleichen Weingutes. Um das Phänomen Romane Conti noch besser zu beleuchten, zieht Clemens Riedl berühmte Wachauer zum Vergleich heran.
Wenn man heute einen FX Bichler Unendlich oder einen Hirzberger Honigvogel kauft, dann wissen wir, dass dieser Wein 5 Jahre später durch das, dass er gereift ist und durch das, dass die Menge mittlerweile weniger wurde am Markt, der wächst einfach im Wert über die Zeit, aber nicht über Nacht. Während, wenn Sie eine Sortimentskiste von Romane Conti haben, wo einfach viel zu wenig im Markt ist in Relation zur Nachfrage, diese Sortimentskiste, die in Wirklichkeit, wenn man das sagen darf, beim Importeur in der Größenordnung 5.000 bis 6.000 Euro kostet, wird über Nacht 20.000 Euro wert. Weil diese Kisten zerlegt werden und Flaschen einzeln verkauft werden. Also das hat ja nicht mehr mit einer linearen Wertsteigerung zu tun, die mit der Veränderung des Produktes zu tun hat, sondern es hat einfach damit zu tun, dass Menschen das Produkt haben wollen, die das nicht bekommen haben und bereit sind, absurde Preise dafür zu zahlen. Und ich glaube schon auch ein bisschen mit dieser Geilheit nach irgendwelchen Sensationen, in der wir leben. Die Leute wollen das ja auch lesen und hören und schreiben. Und wenn ein Wein versteigert wird, der so absurd teuer ist, dann lesen das die Leute. Unabhängig davon, ob sie diesen Wein jemals getrunken haben oder nicht. Weil wir lesen ja auch, was der teuerste Fußballer kostet. Also das hat schon, glaube ich, was damit zu tun, dass auch das irgendwo
hochschaukeln.
Sensationen sind, die bedient werden.
Weil die Produzenten solcher Weine etwas gegen die Spekulationen unternehmen wollen, gibt es allerlei Maßnahmen. Clemens Riedl?
Wir kennen das eher aus der Uhren- und Schmuckbranche, dass man einmal gehört hat, dass ein Rolex-Händler seine Lizenz verloren hat, weil er nicht im Sinne des Herstellers sozusagen agiert hat von Preispolitik und Zuteilung. Und für den Laien wahrscheinlich schwer vorstellbar, im High-End-Segment hat jede Weinflasche eine Seriennummer. Wenn Sie heute 6 Flaschen Wein von einem bestimmten Typ kaufen, ist es ein Unterschied, ob Sie durchlaufende Seriennummern anbieten können oder lauter verschiedene Seriennummern. Weil wenn es lauter verschiedene Seriennummern sind, sind sicher nicht aus einer Kiste. Und da wird dann beobachtet bei Auktionen, da taucht eine Seriennummer auf in Hongkong, die aber, das weiß der Hersteller oder in dem Fall der Winzer, an den belgischen Importeur ausgeliefert worden ist. Wieso ist diese Kiste ein Jahr später schon in Hongkong? Das wollen die nicht. Nur wenn der Endkunde nur mehr die Weine zu Spekulationspreisen sieht, ist schwierig, weil eigentlich die Uridee, nämlich dass das ein tolles Produkt ist zum Konsumieren, verloren geht, sondern es wird ein Spekulationsobjekt. Das ist eigentlich nicht, was uns Freude bereitet.
Skurril muten die Methoden an, um an solche Spitzenweine heranzukommen. Zum Beispiel im Hotel.
Die beliebteste ist Zimmerservice. Ja. Die sehen die Weinkarte und bestellen dann sozusagen vom Zimmer über das Roomservice eine Flasche Romane Conti, Latage, und da kommt der Kellner und bringt es rauf und dann ist sozusagen der beliebte Spruch, geben Sie mal rein, wir machen es eh selber auf. Die Gastronomen kennen aber diese Tricks mittlerweile und machen das nicht. Bis hin dazu, dass zum Beispiel bei Romane Conti in Deutschland der Importeur von Gastronomen teilweise verlangt, dass sie ihm Fotos schicken müssen von den zerstörten Flaschen. Das ist schon ein bisschen absurd eigentlich, weil wenn Sie um 5.000 Euro eine Flasche Wein im Restaurant trinken und Sie wollen es mitnehmen, als Souvenir die leere Flaschen haben und dann sagt der Wirt, das dürfen Sie nicht, finde ich, wäre eigentlich interessant, das auszujudizieren, ob ich das Glas mitgekauft habe oder nur den Inhalt bei dem Preis.
Doch nicht immer werden die Weine gekauft.
Zeugenaufruf. In der Nacht zum 22.06.2019 stahl eine unbekannte Täterschaft aus einem Hotel in Oberlech etwa 150 Flaschen eines hochpreisigen Weines der renommierten Weingüter Ornellaia und Romani Conti. Die Täterschaft brach dazu die Zugangstüren zum Weinlager im Keller auf und transportierte die Weinflaschen mit Holzkisten ab. Der genaue Wert des Weines kann nicht beziffert werden, dürfte aber beträchtlich sein. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Lech zu melden.
Um ihren Kunden hochwertige Weine nicht nur flaschenweise, sondern auch schluckweise anbieten zu können, veranstalten sowohl Trinkreif als auch My Wines regelmäßig Verkostungsabende. Erstere nennen das unter anderem schmerzbefreit trinken, zweitere Masterclasses. Nicht immer fällt die Trennung von den Flaschen leicht.
Wir haben gar nicht alle Flaschen, die wir bekommen haben, in den Shop gestellt, weil eigentlich wollen wir uns ein paar für uns selber aufheben, was jetzt unter Anführungszeichen für einen Händler jetzt suboptimal ist, wenn er ein zu großer Liebhaber ist.
Wir kommen ja ein bisschen aus diesem Thema Leidenschaft und ich kann mich nur erinnern, dass es schon manche Weine gegeben hat, wo uns da ein bisschen so das Herz geblutet hat, verkaufen wir den Wein jetzt überhaupt?
Die Frage gibt es immer noch, das taucht dann in der internen WhatsApp-Gruppe auf, hat wer was dagegen, wenn ich den 61er, was war das jetzt, Corona Rose, verkaufe. Und dann hat quasi der andere die Möglichkeit, ein Veto zu erheben und zu sagen, den möchte ich lieber selber trinken.
Alexander Bachl über alte Flaschen, ungewöhnliche Preise und Wein als Spekulationsobjekt. Informationen zur Sendung hat unser Ö1-Service für Sie, telefonisch unter 01 501 70 371. Und Moment Kulinarium können Sie auch als Podcast kostenfrei herunterladen unter oe1.orf.at/podcast. Nächste Woche in Moment Kulinarium alles über Reis. Redaktion der heutigen Sendung Lukas Tremetsberger.